Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ja, Rennradfahren, das kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Dazu kommt dann Hitze oder auch Regen, dann die Autofahrer, die einen überholen, ja, die Sitzbeschwerden, Rückenschmerzen, vielleicht noch ein platter Reifen und. Aber die Frage ist doch eigentlich, warum macht das Rennradfahren trotz dieser ganzen Widrigkeiten eigentlich überhaupt Spaß? Und um diese höchst philosophische Frage bierernst zu ergründen, habe ich hier meine ernstesten Kollegen im Podcaststudio. Das sind der Christian Brunker.
Hallo.
Und der Erik Gutglück.
Schönen guten Tag, sage ich mit ernsthafter Stimme.
Genau, besonders ernst. Heute besonders wird nicht ernst gelacht.
Ja. Das soll ja hier, deswegen, also Spaß ist heute verboten, würde ich sagen.
Spaß
ist
verboten.
Für die nächsten, weiß ich nicht, 45, 60 Minuten.
Wir werden sozusagen bierernstes Fins erklären, warum Rennradfahren Spaß macht.
Ja, wer lacht, fliegt raus.
Zack, dann ist das Spiel der erste raus. Last One Laughing, gibt es ja auch diese schöne Show.
Um diese Frage mal zu ergründen, versuchen wir jetzt doch mal in die Situation von einem Nicht-Rennradfahrer hineinzuversetzen, denn ich weiß nicht, ob das euch schon mal vorgekommen ist, vielleicht, also bei mir ist es in der Familie schon mal vorgekommen, dass ich erzählt habe, was ich so am Wochenende mache in der Regel, nämlich mit dem Fahrrad fahren und dann wird gefragt, ja, wie lange man da unterwegs ist und wie viele Kilometer das sind und dann kommt manchmal tatsächlich die Frage, so ja, und macht das überhaupt Spaß? Ist es euch schon mal passiert, dass jemand gefragt hat, ob das überhaupt Spaß macht, dass sich jemand nicht vorstellen konnte, dass das Spaß macht?
Aber auf jeden Fall. Also ich habe da auch das sozusagen das familiäre Umfeld, ein reicher Fundus, die steigen meistens schon aus, wenn Rennradtouren oder Fahrradtouren länger als 20 Kilometer gehen. Das ist dann schon so im, ich hab mal eine kurze 80-Kilometer-Runde gedreht, das ist so völlig bar jeder Vorstellungskraft. Und wenn man dann noch erwähnt, dass man freiwillig, obwohl man es nicht müsste, einen Berg hochfährt, ohne Motor, das ist dann, da setzt dann das Verständnis schon relativ schnell aus. Und so nach dem Motto, man fährt in die Alpen, um Pässe hochzufahren, irgendwie 2-3 Stunden am Stück nur berghoch, das ist so, naja, man kriegt dann schon ein paar mitleidige Blicke. Und da ist schon das Unverständnis schon sehr ausgeprägt.
Das Bekloppte beim Rennradfahren ist ja wirklich, du hast ja eigentlich nicht mal einen Zweck, warum du diese Tour machst, sondern der Sinn von einer Rennradtour ist ja, von A wieder nach A zu fahren mit einem möglichst großen Bogen. Also völliger Schwachsinn. Tatsächlich hat mir diese Frage nach dem Spaß noch keiner gestellt, aber ich hatte mal damals als Student bei einem Nebenjob einen Kollegen, den ich das irgendwie so, der auch Student war und dem das erzählt habe, dass ich Rennrad fahre und dann fragte der so, na, wie weit fährst du denn so? Und dann meinte ich, ja, gestern bin ich 100 Kilometer gefahren. Und dann sagte er, oh Gott, 100 Kilometer, das bin ich in meinem ganzen Leben noch nicht gefahren, wenn ich alle meine Radfahrten zusammenrechnen würde.
Okay, da, also entweder ist er wirklich quasi nach seinem siebten Lebensjahr gar nicht mehr Rad gefahren oder er hat quasi unterschätzt, wie viel man vielleicht doch in Summe in so einem Jahr, selbst wenn man nur zum Bäcker fährt, zusammenholt. Also, ja. Aber andersrum mal gefragt, oder drehen wir das mal um, habt ihr denn beim Rennradfahren immer Spaß oder gab es irgendeine Tour, wo ihr selbst hinterher auch gesagt habt, boah, okay, das hätte ich mir sparen können, das hätte ich lieber nicht gemacht oder das hat mir keinen Spaß gemacht? Puh. Ich blicke in skeptische Gesichter in unserem Videocall hier. Also das scheint nicht der Fall zu sein.
Das Problem bei mir ist meistens, dass egal wie schlimm so gewisse Momente oder wie anstrengend oder unspaßig manche Momente auf der Tour sind, rückblickend ist das immer gar nicht so schlimm, wie man es in dem Moment empfunden hat. Und oft ist es so, wenn ich so einen Moment habe, wo ich denke, boah, jetzt reicht's aber und jetzt will ich nicht mehr, dass ich mir dann wirklich so diese Situation vorstelle, wie ich nachher unter der Dusche stehe und sagen kann, so ey geil, du hast das irgendwie geschafft. Also wie gut ich mich fühlen werde, wenn ich das jetzt irgendwie durchstehe. Das ist immer so das, was mich dann antreibt. Ich glaube, mir würde nur so ein Beispiel aus einem Rennen einfallen, was ich früher öfter mal gefahren bin. Das war das Bergkriterium in Marlow in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, auch dort gibt es Berge.
Ich wollte gerade sagen, ein Bergkriterium.
Das ist nur ein
kurzer Anstieg. Zweimal den Bordstein rauf und wieder runter, oder was?
Ja, so ungefähr. Bordstein trifft es ganz gut. Dieser Anstieg ist mit Kopfsteinpflaster versehen. Und es ist, glaube ich, nur so eine anderthalb Kilometer Runde. Und wir mussten irgendwie 30 Mal fahren und das war halt überhaupt nicht mein Kurs. Und das hat mir wirklich nie Spaß gemacht. Und ich glaube, mein bestes Ergebnis war mal 2 Runden Rückstand, weil es mir überhaupt nicht gelegen hat. Und jedes Jahr habe ich mir geschworen, nächstes Jahr fahre ich dieses Scheißrennen nicht mehr. Ich habe es trotzdem jedes Jahr mich wieder angemeldet, bis ich dann irgendwann wirklich mal zum Veranstalter hinterher gesagt habe, so, ey, wenn du meinen Namen nächstes Jahr in der Startliste siehst, gib mir bitte keine Startnummer, wenn ich hier auftauche.
Hat es gewirkt oder?
Ich habe dann in dem Jahr danach mich tatsächlich nicht mehr angemeldet. Also
okay, also es irgendwann war quasi, hatte ich dann du hast
die Nase voll.
Endlich die Lektion gelernt.
Ja, aber das war wirklich gar kein Spaß. Also weder dabei noch davor noch danach.
Ja, ich müsste jetzt auch, also ich habe konkret wirklich, würde mir keine Tour einfallen, bei der ich sagen würde, okay, nee, das hat keinen Spaß gemacht oder das hat nicht funktioniert oder sonst was. Aber ich möchte nicht ausschließen, dass es vielleicht zu meiner ganz frühen Rennradzeit so mit 18, 19 Jahren irgendwie mit meinem ersten Stahlrennrad noch mit Rahmenschaltung, was damals schon so ein bisschen antiquiert war. Aber dass ich da mal eine Tour gemacht habe, bei der vielleicht auch die Ausrüstung noch nicht so gepasst hat. Also es hatte auch noch so ein Schlaufenpedale und hatte vielleicht, ich weiß nicht, ob ich damals schon gleich am Anfang eine Radhose hatte oder eine gute Radhose hatte, weil das sind so Punkte, wo ich sagen könnte, das könnte mir eine Tour schon vermiesen, wenn ich erstens dass die Belastung noch nicht gewohnt bin und der Rücken halt noch mehr wehtut oder schon nach 20 Kilometern und eher nicht erst nach 120 Kilometern wehtut. Und wenn man dann auch noch irgendwie sich was aufscheuert oder der Hintern zu sehr wehtut und man gar nicht weiß, welcher Gang und kommt nicht aus den Pedalen raus, da könnte ich mir vorstellen, dass ganz am Anfang irgendwie mal eine Tour gegeben haben mag, bei der ich jetzt auch noch sagen würde, okay, das hat wohl keinen Spaß gemacht. Aber da ich mich ja nicht dran erinnern kann und da es mich nicht davon abgehalten hat, weiterzufahren, kann es auch nicht so schlimm gewesen sein. Also ich muss auch sagen, es ist dieses, was Erik gerade beschrieben hat, dass man zumindest entweder sich währenddessen mit dem Gedanken an hinterher irgendwie motiviert oder halt hinterher denkt, boah, in dieser quasi in der im verklärten Zurückblicken auf die Tour dann sagt, nee, es hat doch Spaß gemacht, obwohl man das, wenn man gefragt worden wäre, quasi an dem Anstieg, an dem man sich da gerade in der prallen Sonne ohne Wasser hochkämpft, gefragt worden wäre, da hätte man wahrscheinlich gesagt, komm, du kannst mich mal, hau ab. aber im Nachhinein, ja, denkt man doch, ja, war gar nicht so schlimm.
Ja, aber ich muss da noch einen, also ich hatte jetzt genug Zeit nachzudenken, würde da noch ein Erlebnis von mir einwerfen. Gut, das war jetzt, also es war dann keine Hobbyfahrt, sondern es war dann quasi dienstlich, weil da musste ich ein Rad testen und hatte mir dann halt ein bisschen Zeit freigeschaufelt, weil es ein relativ cooles Rad war. Das Problem war nur, die Sattelstütze ist gerutscht. Also es war so eine auch noch eine super leichte, wo man mir noch gesagt hat, hey, da musst du echt aufpassen mit dem Drehmoment, also weil die nur so einen relativ schmalen Bereich hat, wo man diese Sattelstütze klemmen durfte und dann auch nur mit 4 Newtonmeter. Das habe ich dann gemacht. Ich bin dann losgefahren und habe dann irgendwie festgestellt, dass ich irgendwann so mit dem Arsch auf dem Oberrohr gesessen bin, weil die reingerutscht ist. Hatte natürlich halt ein Mini-Tool dabei, aber keinen Drehmomentschlüssel und auch keine Montagepaste und nichts. Und habe dann so ungefähr jedes Mal versucht, diese Sattelstütze wieder festzukriegen auf einer einigermaßen vertretbaren Höhe. Aber wenn du einerseits aufpasst, dass du die willst natürlich bei so einem teuren Testrad nicht die Sattelstütze crashen. Andererseits willst du aber auch irgendwie wieder ans Fahren kommen, ohne dass du dich halt jetzt nicht komplett wie ein Affe auf dem Schleifstein fühlst. Das war schon so, wo du denkst so, das war jetzt irgendwie kein richtiger Spaß. Und ich würde dann auch so anschließend, also alles, wo dann wirklich das Material Probleme macht, würde ich dann auch im Nachhinein nicht den allergrößten Spaß dran sehen. Und zweiter Punkt, wo ich sage, das hat dann im Nachhinein keinen Spaß gemacht. Das war, glaube ich, eine der ersten Touren, als ich damals von der Arbeit noch zu meinem Wohnort, also von Leonberg, wo damals die Redaktion war, nach Mannheim gependelt bin. Da hatte ich eine ziemlich beschissene Route mir ausgesucht, wo dann zwischendurch relativ viel Verkehr war. Und ich kannte mich auch noch nicht aus, kannte keine Alternativen. Und wenn du dann fährst und merkst, die Straße ist ziemliche Krütze. Es wurde dann auch spät, dass irgendwie Unwetter treute irgendwas. Und also es war ja dann auch nicht Zeit, noch irgendwie abzubiegen und irgendeine andere Strecke sich zu suchen. Und du hältst halt dann einfach nur noch durch und denkst so, hoffentlich ist das hier bald vorbei. Das wird dann auch beim ein- und zweimaligen Nachdenken nicht wirklich schöner.
Ja, da, es gibt so, es sind dann aber doch meistens halt irgendwelche externen Faktoren, die einem den Spaß so ein bisschen vermiesen. Also wenn das Material nicht passt oder wenn das Wetter nicht passt. Aber
Ja, wobei beim Wetter bin ich da echt relativ unkritisch. Wenn es jetzt nur schüttet wie aus Eimern oder so, ja, ist blöd, aber wenn man einmal, ich sag mir immer, wenn man einmal nass ist, nasser als nass werden kann man nicht und dann geht's halt weiter. Also das ist schon so.
Solange man nicht vom Blitz erschlagen wird.
Ja, so. Oder ich war auch mal beim Marathoner in La Vila und da waren es am Start im Tal schon 4 Grad. Also es war so auch so, wo ich dachte, okay, das wird frisch heute. Aber das ist dann, wo ich mir sage, da macht es dann, wenn man hinterher im Ziel steht, denkt man sich, geil, nochmal. Und ärgert sich, dass man es zwischendurch abgekürzt hat.
Da beschreibst du ein oh, jetzt werden hier die Geheimnisse
Hat keiner gehört.
Wird rausgeschnitten. Cut. So, wir sind wieder live.
Du beschreibst da eigentlich ein ganz gutes Phänomen, nämlich irgendwie, dass es ja den Spaß gibt, den man bei dieser Aktivität hat. Und dann gibt es aber auch noch eine andere Art von Spaß. Also es gibt den, ich habe das mal erklärt oder ich habe mal eine Erklärung gehört, da hieß das der Typ 1 Spaß und der Typ 2 Spaß. Und dieser Typ 2 Spaß, das ist was ganz Besonderes. Also das ist eigentlich, ja, den Spaß, den man erst rückblickend hat oder wo man denkt, rückblickend, es hat Spaß gemacht, aber auch in der Situation, in der man die Aktivität da vollführt hat, hätte man das nicht vielleicht so zugegeben. Erik, du hattest da auch ein Erlebnis, was das so ein bisschen verdeutlicht.
Ja, so gibt's so, hatte ich schon einige Erlebnisse. Also das ist wirklich so dieses, wenn du dich da durch die Berge quälst, irgendwie Regen, schwere Strecken, vielleicht auch irgendwie so ja, Hungerast oder ja, alles, wo man sich so durchquält und dann irgendwie sagt so, boah, eigentlich, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, aber so, was ich vorhin schon meinte, dieses sich so an die Dusche hinterher zu denken und dann im Ziel anzukommen und zu sagen, so, ich habe es geschafft und eigentlich war es ja gar nicht so schlimm.
Du bist ja auch im letzten Jahr, glaube ich, den Stoneman gefahren, ja. und hattest da was geschrieben im Heft drüber und da meinte ich auch so ein bisschen rauszulesen, dass du quasi beim Schreiben hinterher gemerkt hast, oh ja, das hat ja schon
so
Spaß gemacht.
Typ 2 Spaßtour.
Ja.
Ich glaube, du spielst auf die Abfahrt nach 250 Kilometern an. Da fing es dann nämlich an zu regnen, es wurde dunkel. Mein Licht fiel dann irgendwie aus und ich musste da im Dunkeln diese Abfahrt runter und habe da wirklich nichts gesehen. Und ich habe hinterher geguckt, also man hätte halt locker mit 60 runterfahren können. Ich hatte irgendwie einen 25er Schnitt, weil ich halt wirklich nur auf, ja, noch nicht mal auf Sicht gefahren bin, sondern mir hat es auch 2-3 Mal echt fast den Lenker aus der Hand gezogen. Und da war es echt so, da bin ich unten angekommen und habe gedacht, so, mir reicht's, ich hab die Schnauze voll. Und habe dann aber aufs Höhenprofil geguckt und gesehen, geil, die nächsten 40 Kilometer geht's eigentlich meistens nur noch berghoch. Was total befremdlich
eigentlich
klingt,
ja nicht,
wenn man nach
ja,
250 Kilometern denkt, geil, jetzt geht's berghoch. Aber da wurde mir dann endlich wieder warm und da war dann auch meine Laune schnell besänftigt und hinterher war es dann auch alles gut. Aber in dem Moment habe ich echt gedacht, wenn hier jetzt irgendwie ein Autofahrer neben dir fährt und sagt, komm, steig ein, ich hätte es wahrscheinlich gemacht.
Ja, das sind, also für mich ist so Typ 2 Spaß sind oft so, gab es in der Vergangenheit schon ein, zwei Alpenmarathons, die ich irgendwie vielleicht auch ein bisschen blauäugig mit viel zu wenig Vorbereitung angegangen bin und dann auch am Anfang viel zu schnell. Und da mischen sich so beide Arten von Spaß. Der Typ 1 Spaß, das ist dann beim Losfahren im großen Feld, man es rollt, es ist teilweise auch so gutes Wetter irgendwie.
40er
und
Schnitt.
Du bist dann, ja genau, du bist dann mit ewig vielen Leuten und fährst und freust dich und der Typ 2 Spaß ist dann so, ja, am letzten Alpenpass, wo man dann gefühlt alle 20 Minuten erstmal eine Minute anhalten muss und wimmern und den Kopf auf den Lenker legt und dann sich irgendwo wieder aufrafft und wo man eigentlich ja dann, während man da irgendwie den letzten Pass hochfährt, denkt so, nee, auf gar keinen Fall mache ich das nochmal. Und dabei war vor 4 Stunden warst du noch auf Wolke 7 und hattest da die Hochgefühle. Ja, aber dann im Ziel, kurz vielleicht nach der Zieleinfahrt bei manchen schon oder spätestens am nächsten Tag, denkt man, boah, das hat Spaß gemacht und ich will es auch wieder machen. Also das finde ich ist auch irgendwie ein sehr faszinierendes Phänomen. Das spricht natürlich für unser menschliches Gehirn oder für unser Rennradfahrergehirn.
Meister der Verdrängung.
Schlechte Erinnerungen dann auch löschen kann und dass man trotzdem irgendwie wieder Spaß hat. Aber das ist ja auch sowieso die Schwierigkeit. Verschiedene Leute haben halt verschiedene Auffassungen davon, was Spaß macht. Und
ist ja auch gut so.
Wenn man ist ja auch gut so, genau. Manche würden sagen, also manche fahren super gern Rennrad und machen auch längere Touren, aber würden sagen, so ein Alpenmarathon, ich bin noch nicht blöd und hau mir da irgendwie 5000 Höhenmeter am Stück an einem Tag rein. Das kein Wunder, dass euch das keinen Spaß gemacht hat währenddessen. Das ist ja auch völlig hirnverbrannt. Aber wenn man halt irgendwie auch mal zusammen unterwegs ist mit vielleicht dem Partner oder mit Freunden oder so, dann sollte man sich vielleicht vorher klar machen oder miteinander sprechen, was denn der, ob die Tour denn wirklich, so wie sie geplant ist, auch Spaß machen kann oder nicht.
Eine gemeinsame Spaßdefinition festlegen. Ja.
Ja, ich habe da eine kleine Anekdote aus einem gemeinsamen Bikepacking-Trip, wo ich und meine Frau unterwegs waren in Schottland, bekannt für das fantastische Wetter da und wir, ja.
Und traumhafte Straßen, perfekt asphaltiert.
Genau, also wir haben das sowieso mit Gravelbikes gemacht und sind da 3 Tage so durch den Regen gefahren, was auch okay war, aber wir waren halt schon ziemlich durchnässt und haben dann auch am 2. Tag die Route abgekürzt und dann war die Frage, ja, fahren wir hier an der Straße lang, eine sehr schmale Straße mit so ein bisschen Verkehr, aber jetzt nicht zu viel, aber halt mit Linksverkehr ist schon so ein bisschen stressiger, oder fahren wir auf der anderen Seeseite entlang auf einem Schotterweg. Und für mich war ja ganz klar, ja, also wenn wir schon hier sind und machen Gravel, dann müssen wir natürlich auf dem Schotterweg fahren, der sich dann leider nicht als so flach am Seeufer entlang herausgestellt hat, sondern eher sehr hoch und runter und mit vielen Schlaglöchern und Pfützen. Und da fragte meine Frau dann irgendwann zwischendurch, jetzt sag mal Erlaf, ernsthaft, macht dir das gerade Spaß? Und ich fiel so ein bisschen aus allen Regenwolken und dachte so, wie kann einem das denn keinen Spaß machen? Das ist
ja auch nur ein Umweg von 30 Kilometern bis zum nächsten Campingplatzziel.
Danach haben wir da mal drüber gesprochen und das hat war sehr sinnvoll, mal zu wissen, okay, die Auffassung von Spaß ist für manche auch so ein bisschen mit dieser Entbehrung und dem Abenteuer verbunden und für manche, ich will gar nicht sagen, dass das dann so ist, nur der Weg des geringsten Widerstands macht Spaß, aber dass es halt so irgendwann auch keinen Spaß mehr macht und das ist so, finde ich ein wichtiger Faktor, wenn man irgendwie zusammen eine Tour plant, dann sollte man das sich vorher mal überlegen.
Ob der andere auch ein Typ-2-Spaß ist, Typ-2-Spaß-Typ ist.
Ja.
Ja. Ich glaube, das ist aber generell so ein großer Faktor, wenn man jetzt so auf so diesen Typ-2-Spaß bewusst sucht. Also da zähle ich mich auch dazu, dass ich das immer wieder mal irgendwie mit epischen Touren versuche, mich da selber irgendwie mit Typ-2 zu überladen.
Aber ich könnte irgendwie, also den Typ-2-Spaß würde ich jetzt nicht bewusst suchen. Ich glaube, der ergibt sich halt einfach so aus dem Bestreben, eigentlich Typ-1-Spaß. Ich meine, jeder von uns meldet sich bei irgendeinem Alpenmarathon an und hofft, keine Ahnung, dass es schöne 22 Grad am Start sind, Sonne scheint, du hast das Bergpanorama und so weiter und so fort. Du hoffst ja auf den Typ-1-Spaß. Wenn du dann am Start stehst, es hat halt dann 3 Grad. Die Wolken verhüllen jegliches Bergpanorama und du weißt, jetzt geht's halt 6 Stunden lang bergauf und bergab und ohne Erholung. Das ist ja nicht das, weshalb man sich anmeldet, oder?
Also da sind wir verschieden. Also ich besuche jetzt nicht bewusst den Typ-2-Spaß, aber ich suche immer so die Herausforderung und dieses, ja okay, komm, letztes Jahr hast du da irgendwie 5000 Höhenmeter gemacht, jetzt fährst du irgendwie 5,5. Da weiß ich halt schon irgendwie, na, das wird wahrscheinlich zwischendurch mal so ein bisschen auf Typ 2 hinauslaufen. Und ja, weiß ich nicht, irgendwie, es klingt ein bisschen masochistisch, aber irgendwie suche ich das schon dann auch bewusst. Und für mich gehört das dann zu so einem Abenteuer auch dazu, dass ich hinterher irgendwie sagen kann, so ey, das war zwar irgendwie scheiße in dem Moment, aber du hast es halt geschafft.
Das ist, glaube ich, das Ding, dass man auf jeden Fall ich weiß nicht, mit diesen Widrigkeiten und so, umso größer die Tour ist oder umso größer die Herausforderung ist, umso eher muss man damit rechnen, dass es einem quasi währenddessen irgendwann nicht Spaß macht. Und ich glaube, da ist, wenn man dann aber trotzdem weiß, okay, aber hinterher freue ich mich darüber, dass ich es gemacht habe, dann kann man sowas im Kauf nehmen. Aber ich gebe dem Christian recht, dass es manchmal also schwer einzuschätzen ist. Erstens, und dass man natürlich vor allem in der Situation, wenn du dann halt irgendwie bei Regen und 3 Grad da den Alpenpass hochfährst und denkst, ich muss den auch wieder runterfahren, dass man sich da dann denkt, Mann, was würde es mir doch viel mehr Spaß machen, wenn jetzt das Wetter so ein bisschen besser wäre. Also ja. ich kann das nachvollziehen, dass man das quasi nicht, wie soll ich sagen, dass man nicht sich ein Event vielleicht nur suchen oder viele Leute sich nicht nur ein Event raussuchen, wo sie wissen, okay, da werde ich jetzt nur leiden und es hinterher aber gut gefunden haben.
Ja, oder? Das wäre dann auch die Theorie, also jetzt wird es philosophisch, ob man denn währenddessen, damit es Typ 2 Spaß wird, gar keinen Typ 1 Spaß haben darf. Sprich, wenn es dann unterwegs anfängt zu gießen wie aus einem und denkst du, geil, das wird jetzt ein super Typ 2 Spaß Nummer, dann ist es ja eigentlich gar kein Typ 2 Spaß mehr, weil du dich ja währenddessen schon freust.
Ach so.
Ja, und ich glaube auch, also
ja.
Dann bist du auch einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, ohne jemanden zu beleidigen, dann bist du auch ein bisschen, hast du vielleicht doch eine kleine Schraube locker oder so, wenn es mittendrin anfängt voll zu regnen und du hast keine Regenjacke und denkst, yes, richtig gut.
Geil, Typ 2 Spaß. Mann, hab ich
dann
jetzt
nicht mal wieder richtig nass.
Ja. Aber da hast du natürlich auch ein bisschen Doppelspaß, das ist natürlich voll praktisch. Also.
Ja, ich meine, Typ 2 Spaß gewinnt ja auch dadurch, dass du anderen dann erzählen kannst, was du Geiles gemacht hast. Und die gucken, wenn die denken, ey, geil, 3 Grad, super, alles nass, geil, cool, hätte ich auch gemacht. Dann denkst du, ey, Moment mal, du musst sagen, dass du das doof findest, damit ich mich viel cooler finde. Also es lebt ja auch vom Unverständnis des anderen. Wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, kommst heim, es hat irgendwie zwischendurch geschüttet, du bist nass, dreckig, die Klamotten, alles irgendwie eine weiche, nasse Pampe, die quasi an der Wand kleben bleiben. Und dann die entsetzten Blicke und so waren irgendwie doof, oder? Und denkst du, nö, wieso?
Das gehört definitiv dazu. Das trägt bei zum Genuss des Erlebnisses.
Ich meine, egal wie du geflucht hast, wenn du dann in die Garageneinfahrt rollst, dann denkst du, so, jetzt lächelnd aufsetzen und geil war's.
Gute Miene zum wilden Spiel.
Ja, wenn du zwischendurch geflucht hast, ey, was für eine Scheiße, weil du irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde irgendwie frierend in der Bahnunterführung gestanden hast, weil es gerade gewittert hat und gestürmt hat, dass du echt nicht weiterfahren konntest. Und denkst du so, jetzt wäre irgendwie so eine Windjacke irgendwie schon ganz geil gewesen, aber man ist ja losgefahren bei Sonnenschein und hatte keine Gewitterwarnung irgendwie auf dem Handy und stehst dann da und wartest und frierst und irgendwie hast nichts zu essen dabei, du kannst dich nicht vom Wind schützen, frierst quasi jämmerlich. Und dich dann danach so im hoffentlich dann nachlassenden Regen wieder loszufahren.
Also was ich vorhin noch zu dem Typ 2 Spaß sagen wollte, ich glaube, da ist es aber auch wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel mit Freunden unterwegs bist oder du dir die Truppe aussuchen kannst, mit denen du das machst, dass da halt ganz wichtig ist, dass du dich halt auch menschlich gut verstehst, weil so beim Typ 2 Spaß, das kann halt dann manchmal auch ein bisschen, wenn dann einer gerade irgendwie seine Krise hat, kann es halt auch mal nach hinten losgehen, wenn man mit den Leuten sich nicht gut versteht oder nicht weiß, wie man die zu nehmen hat. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, bei dem ist es so, da weiß ich, wenn der halt immer ruhiger wird im Laufe der Fahrt, dann weiß ich, oh, der hat gerade richtig Typ 2 Spaß. Und dann weiß ich aber auch, der ist jetzt nicht irgendwie sauer auf mich oder irgendwas, oder der hat halt einfach nur gerade mit sich zu kämpfen. Und nachher, wenn wir dann im Ziel ankommen, dann ist ja wieder wie vorher und alles ist gut. Aber das sollte man halt auch wissen bei solchen Sachen.
Ja, und es gibt auch, also es gibt ja auch Typen, da kann man dann quasi, wenn Leute so in einem tiefen Tal sind, die kann man sozusagen dann auch wieder aufbauen, indem man Witze über diese Situation macht. Andere wiederum, die sind dann halt doppelt empfindlich und da läuft es dann halt ganz schwer, aber da ist dann genau das Falsche, sich darüber noch dann irgendwie lustig zu machen, und dann nimmt man sozusagen den Spaß. Also da ist es gut, wenn man sowas hat, wo es quasi am Ende auf Typ 2 Spaß rausläuft, dann ist es natürlich gut, wenn man den anderen so gut kennt, dass man weiß, okay, wir stehen das zusammen durch, und wenn er jetzt irgendwie wimmert, dann entweder ich muss es ernst nehmen oder ich muss es gar nicht so ernst nehmen. Also wenn man weiß, wie man da zu reagieren hat, das ist natürlich von Vorteil dann auf jeden Fall.
Ja, wobei, wenn man da auch jemanden hat, der, also es gibt ja auch die Leute, die dann nur noch anfangen zu meckern und zu schimpfen und irgendwie sowas von angepisst sind, weil sie halt dann, keine Ahnung, vielleicht jemand ist, der einfach kein Typ 2 Spaß ist.
Verträgt.
Der das nicht verträgt, der halt dann echt damit überfordert ist und dann durch dieses permanente Rumgeheule, Rumgeeimere, echt dann die, so ein bisschen den anderen auch den Spaß nimmt, also auch dauerhaft.
Da ist es ja aber auch so, je nachdem, was man macht, gibt es unterschiedlichen Spaß. Also es gibt Touren, da ist quasi das Leiden schon, oder Events oder irgendwelche Veranstaltungen, da ist das Leiden schon mit vorprogrammiert. Und das kann man mit einfaktorieren, und oder es gibt halt eigentlich Touren, irgendwie eine schöne RTF oder so, wo man nicht unbedingt leiden muss und wird aber da von einer irgendwie Gruppe gehetzt, die da denken, sie müssten da ein Rennen draus machen, und ja, da geht der Spaß dann auch mal schnell flöten. Aber ja, zum Beispiel, wenn es ein Radrennen ist, dann ist es ja von vornherein vorprogrammiert, dass da jetzt nicht nur gebummelt wird und sich die Landschaft angeguckt wird.
Was mich auch wieder zu einer Frage bringt, wenn man weiß, dass irgendwas anstrengend und hart wird, warum meldet man sich denn da überhaupt an? Also ich meine, jeder, der sich
wegen der Herausforderung.
Ja, ja, klar, aber jeder, der sich beim Ötztaler anmeldet oder beim Marathoner oder was weiß ich wo, also wo man weiß, okay, das wird hart oder bei einem Stoneman, keine Ahnung, ich meine, oder Vetternrundern oder Trondheim-Oslo oder wie die ganzen Dinger da alle heißen, da weiß man, dass das nicht zwischendrin unbedingt den Mörderspaß macht.
Ja, aber da ist es ja auch, da stellt sich mir eine interessante Frage. Wir hatten, es gibt ja bei diesen ganzen Veranstaltungen gibt es ja auch immer genug Leute, die aus verschiedenen Gründen entweder technische Probleme oder dann doch einfach zu eine große Herausforderung, die das Rennen dann nicht beenden, es nicht schaffen, da hinter das Zeitlimit zurückfallen oder so oder selber sagen, ich hier und nicht weiter und dann aufhören, die dann aber auch oft im nächsten Jahr quasi wieder antreten. Da ist bei mir so ein bisschen, wo ich überlege, würde es für mich nicht so sehr den Spaß quasi reduzieren oder mir den Spaß verderben, dass ich es dann beim nächsten Mal lassen würde. Aber das ist, finde ich, so ein extremes Beispiel von diesem Typ 2 Spaß. Ich konnte es nicht zu Ende bringen. Ich habe es nicht geschafft, aber trotzdem, obwohl quasi ich gescheitert bin und mir eingestehen musste, nee, das war jetzt zu hart oder ich war nicht gut vorbereitet, hat es mir vielleicht so viel Spaß gemacht, dass ich es nochmal mache. Natürlich kann es sein, dass man möchte dann quasi beim nächsten Mal möchte man dann das Event besiegen sozusagen oder abschließen. Das kann ja auch eine Motivation sein, aber es gibt genug Leute, die sagen, ja, ich mache es trotzdem nochmal. Das finde ich auch immer sehr beeindruckend. Und da weiß ich nicht, ob ich nicht dann beim zweiten, dritten Mal sagen würde, mache ich mal lieber was mir sofort Spaß macht und nicht so lange dauert.
Ja, wobei ich glaube, man hat ja immer so die Vorstellung auch so ein bisschen, man ist ja so gut vorbereitet, man fliegt ja geradezu die Berge rauf. Also bei mir geht es zumindest immer so, ich fliege ja immer die Berge rauf.
ja, genau.
Und dann ist es ja so, der alte Greg LeMond-Spruch nach dem Motto, egal wie gut du trainiert bist, es wird nicht einfacher, du bist halt nur schneller. Also das trifft es ja auch. Egal, ob du jetzt vorne hin fährst oder Mitte oder hinten, leiden tust du ja überall, weil du immer an deinem Limit fährst.
Ja, der quasi, also derjenige, der sowas wie ein Ötztaler Radmarathon oder sowas locker mit quasi gefühlt einem Bein nur abspult,
Ja, das sind vielleicht irgendwelche kurz ausgestiegenen Ex-Profis, die das halt aus Marketinggründen irgendwie mitfahren und sagen, okay, ich muss das hier nicht gewinnen, um irgendwie irgendwelchen Ruhm zu ernten, sondern ich fahre das hier mal so aus Spaß und der Freude mit und.
Das ist ja die Frage, hatten die dann Spaß? War das dann Typ 1 oder Typ 2 oder war das überhaupt gar kein Spaß?
Ach so, weil sie quasi müssen.
Sozusagen, weil sie müssen und sich nicht gefordert haben und wer weiß, also kann einem ja auch den Spaß verderben. Aber ich glaube, wir driften hier schon sehr langsam ins Metaphysische ab und in die reine Spekulation.
Ja, aber ich meine, wenn man irgendwo so Berge hochfährt und diesen Typ 2 Spaß hat, ich meine, da macht das Gehirn ja auch jede Menge völlig absurde Sachen. Also ich meine, wer da nicht schon auf absurdeste Gedanken gekommen ist,
das stimmt.
So Sauerstoffmangel, das macht ja schon irgendwas da oben.
Aber so Stichwort Radrennen, also ich meine, das muss ja gar nicht jetzt irgendwie der Alpenmarathon sein. Also meine Freundin hat früher immer, wenn ich so zum Radrennen oder zum Zeitfahren auch vorzugsweise gefahren bin, hat sie zu mir immer morgens so gesagt, ich wünsche dir viel Spaß. Wo ich immer gesagt habe, nee, ich will beim Zeitfahren keinen Spaß haben. Weil wenn ich beim Zeitfahren Spaß habe, dann bin ich zu langsam. So, das muss halt vom ersten Meter an richtig wehtun. Über Kreuz gucken muss ich ins Ziel kommen. Dann brauche ich noch eine Stunde. Und vielleicht habe ich Spaß, weil ich auf dem Podium stehe. Aber Zeitfahren war für mich immer so, du hast da heute dabei keinen Spaß. Also du wirst höchstens Typ 2 Spaß haben, wenn du hinterher mit dem Ergebnis oder mit deiner Leistung
zufrieden bist. Da ist doch jetzt, genau, aber da ist doch jetzt die Frage dann, warum hast du das gemacht?
Ja, wenn ich das wüsste.
dann möchte ich, da würde ich hier quasi die Waage oder die Vermutung anstellen oder einfach mal behaupten, dann hat es dir auf eine gewisse Weise doch Spaß gemacht. Vielleicht finden wir da einen neuen Spaßtyp, wer weiß. Also vielleicht ist das
Typ 0 Spaß.
Typ 0 oder Typ 1,2 Spaß, weil sonst würde man es ja nicht immer wieder machen. Also ich denke schon, dass das, dass die Motivation auch an den Sachen, die wehtun irgendwie, die Motivation hinten dran schon immer ist, ich mache das gerne und ich will das machen, weil es mir irgendwas zurückgibt. Und Deswegen denke ich, da war irgendwo Spaß versteckt. Du hast ihn vielleicht nur noch nicht gefunden.
Nur noch nicht gefunden, ne?
Ja, ich glaube schon, dass so dieses sich an seine Grenzen bringen und eventuell auch das überschreiten, was man vorher von sich oder für sich für möglich erachtet hat, da auch einfach ein ganz großer Typ-2-Spaß-Faktor ist einfach.
Ja.
Also dieses...
Sich da ist selber irgendwas, zu besiegen.
Da ist irgendwas, was du dir vorher halt überhaupt nicht vorstellen konntest, dass du das packst und dann versuchst du es und dann schaffst du es halt auch wirklich. Also das ist, glaube ich, schon so ein ganz, ganz großer Aspekt. Ich glaube, das ist auch der, weshalb dann Leute, die ein, zwei, dreimal irgendwie beim Ötztaler immer so im wenn entweder absteigen mussten oder nicht weitergekommen sind und es immer wieder probieren, bis sie es irgendwann mal geschafft haben. Weil so dieses, da ist dann schon auch so der Ehrgeiz, okay, da ist eine Herausforderung, die ich eben nicht irgendwie im ersten Durchlauf schaffe, sondern da kniffle ich halt dann jahrelang dran rum, bis ich es dann endlich mal geschafft habe. Mhm. Ich meine, das werfe ich jetzt aus meiner alten Computerspieler-Erfahrung bei. Es gibt ja Spiele, da läufst du durch und hast irgendwie, ja, wo sind die Herausforderungen? Und andere, wo du an irgendwelchen Stellen zigmal hin und her knappst und bis du das endlich geschafft hast, die machen am Ende viel mehr Spaß als was, wo du einfach durchrennst.
Aber da wir reden jetzt viel über so die Dinge, die ja irgendwie besonders anstrengend sind und besonders schwierig sind, irgendwie Rennen, wo man sich körperlich total in die Fresse haut oder der Alpenmarathon irgendwie mit 5000 Höhenmetern. Es gibt ja auch, manchmal bringt der Spaß oder manchmal kommt der Spaß ja auch einfach durch, ja, vielleicht mal durch die Abwechslung oder so. Also wenn
du willst
jetzt
Typ 1 Spaß hören.
So ein bisschen, ja. Also wir reden jetzt sehr viel über diesen Leitspaß.
Kann mal jemand einen Typ 1 Witz erzählen?
Diesen Leidensspaß, diesen, ja, hinterher, es hat Spaß gemacht, aber währenddessen nicht. Aber es gibt ja auch genug Aktivitäten auf dem Rennrad oder auf dem Fahrrad, die schon von vornherein Spaß machen. Das ist die erste Frühjahrstour in Kurz-Kurz. Das ist die Runde, die irgendwie die spontane Runde, wo man sich doch mit irgendwie geschafft hat, mit 5 Leuten zu verabreden und dann, keine Ahnung, mal ins Blaue fährt. Oder das ist, keine Ahnung, dass man zum ersten Mal seit Kindheitstagen wieder auf einem Rad mit Stollenreifen unterwegs, auf einem Gravelbike und mal eben nicht auf der Straße fährt, sondern durch den Wald heizt und mal wieder über Wurzeln fährt oder so. Das sind ja auch, würde ich sagen, Arten oder Fahrten, wo auf jeden Fall der Spaß schon sofort da sein kann.
Also das hatte ich jetzt erst kürzlich am Wochenende, wo ich es mal geschafft habe, sonntags morgens relativ früh loszufahren, also so in diesem noch frischen Morgenkühle, bevor es halt dann richtig heiß wurde. Und dann hast du das tiefstehende Licht, die tiefstehende Sonne, quasi der Rest der Welt schläft noch, ist auf dem Weg zum Brötchen holen, hoffentlich nicht mit dem Auto. Und du fährst halt dann so noch relativ verkehrsarm über Strecken, die man noch nicht 1000-mal gesehen hatte. Das war schon sehr, sehr, sehr Typ 1 verdächtig. Aber das muss ich sagen, das war, wo ich dann, glaube ich, auf den ersten 10 Kilometern 3-mal angehalten habe, um Fotos zu machen, weil ich dachte, ey, geil, ist geiles Licht, geile Landschaft, Temperatur passt. Das war schon, wo ich dachte, geil. Musste wieder mir, machen.
Bei mir auch so ein klassischer Typ 1 Spaß, wenn man irgendwie so Reisen macht an Orte, wo schon so Profirennen stattgefunden haben. Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, berühmten Pass hochfährst oder irgendwie auch, als ich jetzt im Frühjahr auf dem Kopfsteinpflaster unterwegs war, wobei das auch schon wieder dann irgendwann in Typ 2 Spaß abgedriftet ist, aber...
Ich wollte gerade sagen, jetzt wo du Kopfsteinpflaster sagst, da wollte ich gerade schon wieder anfangen zu zweifeln, ob das bei der ersten Überfahrt gleich Spaß gemacht hat.
Ich hatte da sogar Typ 3 Spaß, aber das erkläre ich vielleicht noch ein bisschen später. Aber das war auch so dieses, so ey geil, ich fahre hier gerade auf den Strecken, wo halt irgendwie in jedem Frühjahr so die Degenkolbs und Cancellaras und Tombons und wie sie alle heißen und hießen rüberfahren. Das ist dann schon irgendwie auch geil, weil du so ein Privileg empfindest, irgendwie das jetzt mal unter die Räder zu nehmen und so diesen heiligen Boden irgendwie zu spüren. Würde ich auch als Typ 1 Spaß sehen. Paris-Roubaix wiederum war bei mir dann Typ 3 Spaß. Den habe ich an dem Tag für mich erfunden. Diese dritte Stufe des Spaßes, das ist nicht dieses, wenn du ins Ziel kommst, war es geil, sondern so 2 Tage später. Also mir tat halt, als wir ankamen, wirklich alles weh und ich dachte so, boah, wie kann man freiwillig über dieses bekackte Pflaster fahren? Jedes Jahr aufs Neue. Das mache ich nie wieder. Und 2 Tage später kam dann so der Gedanke, oh, wenn irgendwann so dieses Jedermann-Rennen Paris-Roubaix mal wieder stattfinden kann, da bin ich auf jeden Fall dabei.
Also das war quasi schon so spät nach, das war so zeitverzögert zum sonstigen Typ 2, dass du gesagt hast, okay, das muss schon Typ 3 sein.
Das ist schon
sein,
Typ 3, ja, definitiv.
Oder Typ 2 extra oder so.
Ja.
Die, Was ich eigentlich gerne noch wissen wollte von euch ist, wenn es jetzt irgendwie einen Aspekt gibt beim Rennradfahren, der euch quasi, der euch gar keinen Spaß macht, also der euch sozusagen nie Spaß macht oder der weder während ihr ihn macht Spaß macht oder der auch nicht hinterher Spaß gemacht hat, also kein Typ 2, kein Typ 1, Typ 3, das kann sein, ja, Autoverkehr, Platten, dauernd die Kette ölen zu müssen oder aufzupumpen, wenn ihr den entfernen könntet vom Rennradfahren als Erlebnis. Gibt es da irgendwas, was euch einfällt, was so wirklich quasi immer ein Spaßkiller ist?
Das ist ja schon alles aufgezählt. Also
ich wollte gerade sagen, also die aggressiven Autofahrer werden bei mir da irgendwie so ganz oben.
Ja, aber die machen weder währenddessen noch hinterher Spaß. Also da bin ich echt so auf der Schiene.
Ja, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil das ist ja auch was, wo man nicht so wirklich einen Einfluss drauf hat.
Ja, man kann sich schon, also ich achte ja immer drauf, dass ich Strecken wähle, wo ich sage, okay, also da muss ich jetzt nicht langfahren und da kann man sich schon bei der Routenwahl so ein bisschen Augenaufmerksamkeit drauf legen, dass man halt sagt, okay, da ist Kacke lang zu fahren, weiß man schon, weil da irgendwie die Autos mega schnell fahren oder eng überholen oder aus welchen Gründen auch immer das einfach nicht ratsam ist, da lang zu fahren. Also da gibt es ja schon so Aspekte. Aber so bei dem anderen Kram würde ich echt sagen, da gibt es so nicht funktionierende Schaltungen und sowas, das ist bei mir neben den schon berichteten rutschenden Sattelstützen so das, wo ich mir echt jedes Mal, mittlerweile hat man ja ein bisschen Erfahrung, was man dann unterwegs machen kann, um das irgendwie zu justieren, aber meistens ist ja dann, wenn man einmal anfängt, du kriegst es ja nicht mehr richtig ans Laufen, weil dann drehst du hier und dann denkst du, ah, okay, dann doch zu weit und wenn es dann halt einfach nicht tut und dann fliegt dir die Kette irgendwie immer runter, weil der Umwerfer scheiße eingestellt ist, das ist auch so ein Aspekt, Stichwort Leihräder, Mieträder, da kann echt so der Spaß vergehen. Bei seinem eigenen Material ist man wenigstens selber dafür verantwortlich, wie die Technik funktioniert und meistens funktioniert die ja dann auch, aber so bei Leihrädern oder so, wenn da irgendwie was knarzt und nicht funktioniert und denkst, wir hatten das eingestellt, dann ist es halt echt so, dass man denkt, okay, das muss echt nicht sein. Weil das vergällt einem echt den Spaß, wenn dann die Kette alle naselang runterfällt oder die Schaltung rattert und rattert und rattert und knirscht und knarzt und irgendwelche Geräusche kommen dann rauf und denkst, ich fahre hier rum wie ein 50 Jahre alter Opel oder so. Also
da beschreibst du was mir auch, also auch auf einer wirklich schönen Tour, die wirklich die Laune verderben kann und da denke ich auch, das dürfte eigentlich nicht sein, dass mir so eine Kleinigkeit, aber wenn sich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn sich irgendwelche elektronischen Geräte nicht miteinander verbinden wollen und es gibt keine Knöpfe, die ich mehr drücken kann, außer hier Sensor löschen und neu verbinden, aber dann wird der Puls einmal angezeigt und einmal nicht und ich habe doch die Batterie gewechselt und was soll das denn, das muss doch jetzt funktionieren und es hat doch gestern noch getan und dann dreimal anhalten und ich kann mich dann auch da echt irgendwie schlecht von lösen und sagen, ja gut, dann lasse ich es halt und fahre einfach so. Oder das fuchst mich manchmal so, dass es mir schon echt eine gute Tour verhageln kann.
Also da bringst du mich jetzt gerade echt auf den Punkt, den hatte ich jetzt noch gar nicht so im Kopf, aber bei mir ganz schlimm der Powermeter. Wenn der nicht funktioniert, ich habe mittlerweile echt verlernt, dann einfach nur Rad zu fahren. Sondern
zeigt immer 100 so, Watt zu wenig an, oder?
Ja, permanent, ja.
Kenne ich. Mindestens. Die 300 können nicht sein.
Aber so dieses, ich hatte mal eine Zeit lang mit einem Powermeter das Problem, da steht dann so 267 Watt. So, und dann denke ich mir so, das ist ja super, ne? So, dann gucke ich 10 Sekunden später wieder rauf, schon wieder 267, das ist ja lustig. 10 Sekunden später, immer noch 267.
Du bist halt ein sehr konstanter Fahrer.
Ich fahre einfach konstant so. Und wenn du dann feststellst, okay, Mist, da ist jetzt gerade irgendwie...
Ich stehe gerade an der Tankstelle, 267 Watt.
Batterie leer oder was weiß ich. Und dann, okay, gut anhalten, irgendwie Batterie raus, wieder rein und nochmal Sensor löschen, neu koppeln, was du gerade schon alles beschrieben hast. Und es will einfach nicht. Und dann stehst du da und denkst so, wie soll ich denn jetzt meine Intervalle fahren? einfach nach Gefühl. Aber das geht dann in dem Moment einfach nicht mehr. Und es fuchst mich dann so sehr, dass ich dann auch vom Kopf her nicht mehr in der Lage bin, die Einheit so, wie ich sie fahren wollte, mich dann so zu quälen, weil die ganze Zeit mich dieser Gedanke um diesen Powermeter beschäftigt, dass der jetzt nicht funktioniert.
Denn ja, die Technik soll sich uns unterwerfen und soll uns das Leben einfacher machen und nicht umgekehrt, genau. Also das wäre auch was. Also wenn ich das, aber ich meine, das fällt so ein bisschen, Christian, mit deinem zusammen. Also einfach, dass quasi wenigstens das Material einem nicht einen Strich durch die Rechnung machen kann. Also Wetter, meinetwegen, die anderen Autofahrer kannst du auch nicht kontrollieren, aber das Material, das soll sich nicht gegen einen erheben.
Ja, ich erinnere mich,
wären wir schon teilweise viel glücklicher.
Ich erinnere mich dann an irgendwelche Passtouren, wo ich dann losfahre und dann knarzt halt irgendwas an der Kette oder die rasselt oder was weiß ich, egal in welchem Gang ich bin oder noch schlimmer, nur in dem Gang, in den ich gerade brauche, rasselt sie und ich habe dann die Wahl, mich zu entscheiden. Entweder ich lege die Kette aufs größte Ritzel, was ich jetzt eigentlich bräuchte, aber da rasselt es wie Sau, oder ich schalte halt einen Ritzel runter, da ist halt dann ruhig und so.
Man muss mit einer 65er Trittfrequenz.
Dafür muss ich halt dann da quasi einen schwereren Gang treten, als ich eigentlich könnte und wollte, aber dafür ist halt leise. Also das ist so, also dieses Rasseln und Kette, das ist echt so, das raubt einem dann echt so den letzten Nerv. Und denk mir so, das ist halt auch nichts, wo du irgendwie zu Hause bewundernde Blicke ernten kannst und denkst du hier, geil, ich bin 50 Kilometer durch strömenden Regen gefahren und es war einfach geil, weil es irgendwie gut lief, hat mir nichts ausgemacht, Regen war warm, das ist okay, aber hey, ich bin 50 Kilometer mit einer knarzenden Kette gefahren, denkst du ja,
oh ja,
so what? Kann man sich nichts verkaufen.
Also das ist nichts, ja, wo du irgendwie, ich sag, guck halt rechtzeitig danach oder öl sie richtig oder stell deine Schaltung richtig ein, aber das ist so, ja, selber schuld irgendwie.
Also wer da draußen das quasi immer perfekt funktionierende Rad erfunden hat oder in der Garage stehen hat, der
wir hätten gern drei.
Schreibt uns, ja genau, der schreibt uns bitte eine Mail. Wir hätten gern drei, zweimal Größe, einmal 54, einmal 56 und
also
einmal
Erik, quasi
58 oder 60.
58, 60 so in dem Dreh.
Ja, also bitte, wir zahlen fast alles.
Fast.
Ja, also ich meine, das ist ja, also bei den meisten Rädern funktioniert es ja und vor allem, weil wenn es die eigenen sind, dann ist es okay, aber echt so Leihräder, da kann es halt echt mal sein, dass sowas irgendwie passiert und dann, hey, dann fährst du nach Cap Formentor irgendwie auf Malle und dann hast du echt hast für jedes Mal Angst, irgendwie vom Großen aufs kleine Kettenblatt zu schalten, weil du genau weißt, jetzt fliegt dir die Kette wieder innen runter oder so. Und am Ende hast du noch einen Kettenfresser drin, dann hängt dir die Kette noch schön unten in der Kettenstrebe und du weißt, scheiße, jetzt hast du das Ding dann auch noch geschrottet oder sonst irgendwas.
Keine guten Voraussetzungen.
Ich denke da immer gerne an Marc Madiot, der immer gesagt hat, er ist Paris-Roubaix, weiß ich nicht, wie oft gefahren, er hatte nie einen Defekt. Platten sind Fahrerschuld und ich, ja, wahrscheinlich ist es bei allen technischen Problemen würde er wahrscheinlich das so sehen. Muss ich ihn mal fragen, wenn ich ihn mal irgendwann vor die Nase kriege.
Okay, was würdet ihr sagen? War diese Unterhaltung für euch eher Typ 1 oder Typ 2 Spaß?
Frag mich morgen, dann ist es Typ 3 Spaß.
Da muss ich
also
erst drüber
nachdenken. Wenn wir das Gespräch gleich beenden, dann denken wir erstmal, boah, so gut.
Nee,
so
richtig
Spaß gemacht hat das nicht.
Aber jetzt
nein, also wir hoffen aber, euch hat es beim Zuhören auf jeden Fall Typ 1 Spaß gemacht und so viel Typ 2 Spaß, dass ihr morgen euch gleich schon auf die nächste Folge vom Roadbike Podcast freut. Und wenn ihr Vorschläge für uns habt, was wir oder worüber wir sprechen sollen im Podcast, dann sagt uns das und schreibt uns einfach eine Mail an podcast@roadbike.de. Da könnt ihr auch Kritik oder Lob loswerden. Hören wir beides immer gerne.
Ich lese auch gerne und Geschichten über Typ 2 Spaß von anderen. Also man ist ja nicht nur, also wer da
genau, wenn ihr eine tolle oder noch einen neuen Typ Spaß vielleicht
ja,
entdeckt
Spaß
habt auf einer ganz langen Tour.
4, 5, 6,
dann,
Typ Spaß dann in der Potenz, keine Ahnung, Typ Spaß im Quadrat, warum nicht?
Ja.
Wenn ihr noch weitere spaßige Geschichten oder auch ernste Geschichten lesen wollt, dann können wir euch die Roadbike ganz arg ans Herz legen, weil uns gibt es nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes Magazin. Das glaubt man fast nicht. Jeden Monat am Kiosk. Und wenn ihr nicht immer zum Kiosk rennen wollt, dann abonniert euch doch einfach die Roadbike. Das könnt ihr einfach machen unter roadbike.de/abo. Da gibt es alle Infos und die verschiedenen Abo-Angebote. Da ist für jeden was dabei. Uns gibt es natürlich auch im Internet unter roadbike.de und auf den Social-Media-Kanälen auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter findet ihr uns als Roadbike-Magazin. Ich sage nochmal Danke an meine Mitmoderatoren Erik Gutglück und Christian Brunker. Vielen Dank.
Macht's
Danke
gut.
Auch. Viel Spaß immer
genau.
Bei allem.
Typ 1, 2 und 3 Spaß wünsche ich euch allen. Am besten auf einmal.
Mein Name ist Sebastian Hohlbaum und ich sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.